SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Ja, das war schon ein Schock vor über 10 Jahren. 2011 rum war das Saarland unter die Einwohnerzahl von 1 Million gefallen. Und das ist sicher eine psychologische Marke, so als Bundesland, dass die Politik da aber so genau drauf schaut. Das hat auch ganz handfeste Gründe. Es ist der Politik so wichtig, dass Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sogar extra das Ziel ausgegeben hat, wieder über 1 Million zu kommen. Jetzt ist es soweit. Das Saarland hat wieder 1 Million Einwohner. Das ist das Ergebnis des Zensus, der großen statistischen Erhebung zur Bevölkerung im Saarland. Jannik Böffel aus der SR-Politikredaktion ist hier bei mir. Jannik, damit steht das Saarland ja sogar besser da als der Bund.
Ja, tatsächlich hätte man nicht unbedingt erwartet, um die Zahlen nochmal ganz offiziell zu nennen. Das Saarland liegt jetzt offiziell bei 1.006.864 Einwohnern, also knapp über 1 Million. Und das sind fast 2% mehr als beim letzten großen Zensus, den du angesprochen hast, 2011. Und im Gegensatz dazu verliert der Bund hingegen fast 2% und damit über 1 Million Einwohner. Also eine ganz, ganz andere Entwicklung als im Bund, was ja selten der Fall eigentlich im Saarland ist. Meistens hinkt das Saarland ja hinterher. Aber man muss bei den Zahlen ein wenig aufpassen.
Was ist das denn, das Verdienst der Landesregierung?
Zumindest der aktuellen nicht, denn man darf nicht vergessen, diese Zahlen haben einen Stichtag und dieser Stichtag ist der 15. Mai 2022, also knapp 2 Monate nach der Wahl und die Erhebung dieser Zahlen hat noch früher stattgefunden. Das heißt, die aktuelle Landesregierung hat damit nichts zu tun und man muss die Zahlen auch deshalb mit Vorsicht beachten, weil sie eben schon 2 Jahre alt sind. Sie könnte sogar noch höher sein, denn wenn wir 2 Jahre zurückblicken, Februar, Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, da sind möglicherweise schon ein paar Geflüchtete drin, aber die große Menge an Flüchtlingen aus der Ukraine ist in dieser Zahl noch gar nicht drin. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig diese Zahl beachten. Sie könnte nämlich noch höher sein.
Woher rührt das Wachstum? Es hat schon was mit Zuwanderung zu tun.
Ja, tatsächlich. Man kann es im Prinzip komplett mit Zuwanderung erklären. Denn wenn wir zu 2011 vergleichen, damals hatte jeder 6. im Saarland einen Migrationshintergrund. Heute ist es jeder 5. Also rund 200.000 Menschen im Saarland haben einen Migrationshintergrund. Und wenn wir uns dann noch den Anteil derer ohne deutschen Pass, also von den Ausländern anschauen, da ist es noch deutlicher. Hier hat sich die Zahl seit 2011 fast verdoppelt. Damals rund 64.000 Ausländer, jetzt rund 130.000. Damit liegen wir übrigens genau im Bundesschnitt. Aber man muss es so sagen, im Bund hat diese Zuwanderung aus dem Ausland den Rückgang eigentlich ein bisschen noch abgebremst. Im Saarland ist es eigentlich komplett die Erklärung für dieses Wachstum. Wenn wir die Zuwanderung ausklammern, wären wir sogar um rund 30.000 Einwohner geschrumpft.
Es klingt ja schön, wieder mehr als 1 Million Einwohner zu sein. Das stärkt so ein bisschen die Brust als Bundesland, habe ich schon gesagt. Aber was bringt es dem Saarland konkret?
Also ich glaube tatsächlich, man darf diesen Bruststärkungsfaktor gar nicht so sehr unterschätzen. Also weil wir aus einer Phase, es war psychologisch schwierig, dieses Sinken unter 1 Million. Sowieso schon das kleinste Flächenland und dann noch kleiner geworden. Aber es geht auch um ganz konkrete Punkte, denn viele Mittel in Deutschland werden nach der Bevölkerung verteilt. Da gibt es diesen berühmten Königsteiner Schlüssel. Da könnte das Saarland profitieren, weil es eben leicht gewachsen ist, während ganz deutschlandweit die Bevölkerung gesunken ist. Auch bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen könnte es mehr Geld geben. Da gibt es so die grobe Rechnung 5.300 € pro Einwohner. Das wären bei diesem Wachstum von 7.000 Einwohnern rund 37 Millionen € mehr jedes Jahr. Und es gibt auch hier vor Ort ganz konkrete Auswirkungen schon vergangenes Jahr, wenn wir nämlich nach Merzig schauen. Die hatten die ganze Zeit einen Bürgermeister, Markus Hoffeld von der CDU, weil die Stadt unter 30.000 Einwohnern lag. Dann gab es die Untersuchung, die Stadt lag über 30.000 Einwohnern und damit wurde aus dem Bürgermeister Markus Hoffeld ein Oberbürgermeister. Also es kann auch im Kleinen sehr konkrete Folgen haben.
Hat jemand auch ganz direkt profitiert, um es mal so zu sagen. Vielen Dank für diese Information, Jannik Böffel. Und das Saarland ist über 1 Million Einwohner gewachsen und wir haben es ein bisschen aufgedröselt. Danke dir. Vom politischen Selbstmord war da schon die Rede, als der französische Präsident Macron das Parlament in Frankreich aufgelöst hatte, die Nationalversammlung. Anlass war der klare Sieg des extrem rechten Rassemblement National bei den Europawahlen. Laut den Umfragen wird der Rassemblement National auch die Wahlen am kommenden Sonntag für sich gewinnen und möglicherweise die Regierung stellen. Auch in unserer Nachbarregion Lothringen war die rechtsnationale Partei dabei. Die mit Abstand stärkste Kraft bei den Europawahlen, wie es dann am Sonntag aussieht, das hören Sie natürlich auch hier auf SR3. Aber was könnte das für unsere Region und das deutsch-französische Verhältnis bedeuten, so über die Grenze? Ist die Sorge vor einem rechten Nachbarn begründet? Lisa Christel hat sich umgehört für die Region am Mittag auf SR3.
Über 100 Kilometer ist die gemeinsame Grenze zwischen dem Saarland und dem französischen Departement Moselle. Von der merkt man heute aber kaum noch was. Täglich wechseln die Menschen das Land, gehen zum Arbeiten nach Deutschland oder zum Einkaufen nach Frankreich. Symbolisch verbindet seit den 1990er Jahren die Freundschaftsbrücke in Kleinblittersdorf die beiden Länder. Hier kreuzen sich Deutsche und Franzosen täglich. Die Menschen dort haben gemischte Gefühle, was die anstehende Wahl und einen möglichen Sieg des extrem rechten Rassemblement National angeht.
Nee, macht mir jetzt keine Sorge. Es ist schon gruselig, was da alles so passiert.
Ich weiß nicht. Ich vertraue niemandem.
Da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigt.
Egal, ob ich das oder das wähle. Ich glaube nicht, dass da was Gutes bei rumkommt.
Selbst wenn, denke ich nicht, dass sie jetzt hier die Brücke sperren.
Falls der RN tatsächlich eine Regierung stellen sollte, sei davon auch nicht auszugehen, so Georg Wenzelburger, Politikwissenschaftler an der Universität des Saarlandes. Auf eine gewisse Einschränkung sollte man sich unter Umständen aber einstellen.
Ja, also dicht machen sehe ich jetzt erstmal nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Rassemblement National, wenn er an der Regierung wäre und den Innenminister stellt, auch hier Lösungen findet, kreativer Art, um auch im Schengen-Raum stationär stärker zu kontrollieren. Zumindest ist es das, was der Rassemblement National in seinem Programm zumindest andeutet.
Denn der RN favorisiert die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, zumindest für Nicht-Europäer. Ganz oben auf der Agenda des Rassemblement National das Thema Migration, weniger die europäische Integration, meint der Experte. Ein Austritt aus der EU sei zwar zurzeit kein Thema mehr, aber die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei sicherlich nicht im Fokus.
Ich denke nicht, dass es darum geht, was bisher funktioniert, zurückzudrehen. Die Frage ist eher, inwieweit werden weitere Initiativen gestartet? Inwieweit sind grenzüberschreitende und da würde ich natürlich schon vermuten, aufgrund des Fokus des Rassemblement National auf dem, was sozusagen in Frankreich wichtig ist, dass grenzüberschreitende Politik nicht oben auf der Agenda steht. Also davon ist, glaube ich, schon auszugehen.
Zurzeit gibt es den Austausch in der Region. Und trotzdem hat der RN bei der EU-Wahl im Nachbardepartement rund 40% der Stimmen eingeholt. Auch bei dieser Wahl ist eine große Zustimmung der Mosellaner zu erwarten.
Ich jetzt erstmal vermuten, dass Wähler des Rassemblement National das Thema der grenzregionalen Fragen wahrscheinlich auch nicht so bewegen wird, wie die großen Themen, die diese Wahl dominieren. Großen Themen sind in der Tat Migration, Sicherheit und ein Stück weit auch so Fragen von Kaufkraft.
Gerade in der strukturschwachen Region Grand Est sind das die Themen, die die Menschen mehr bewegen als die Frage der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Hinzu kommt, viele fühlen sich von Paris abgehängt. Es spricht also einiges dafür, dass der RN in Moselle auch dieses Mal stärkste Kraft wird. Ob sich das Zusammenleben entlang der Freundschaftsbrücke wirklich verändern wird, wird sich dann noch zeigen.
In Frankreich wird ja in zwei Wahlgängen gewählt übrigens, weil dort Direktkandidaten für die Nationalversammlung gewählt werden. Und auch da gibt es dann Stichwahlen, so ähnlich wie bei uns jetzt zum Beispiel bei den Bürgermeisterwahlen. Am Sonntag also der erste Wahlgang und wie es ausgeht, hören Sie natürlich hier auf SR3. Michael Forster ist der neue Oberbürgermeister von Homburg. Der CDU-Politiker hatte sich am Sonntag in der Stichwahl deutlich mit fast 64% gegen den SPD-Kandidaten Pascal Corneliaro durchgesetzt. SR3 hier, die Region am Mittag. Dass Michael Forster der neue Oberbürgermeister ist, das stimmt ja nur bedingt. Er führt die Amtsgeschäfte schon seit 5 Jahren, seit Rüdiger Schneidewind suspendiert ist. Und Michael Forster sagt, dass es für ihn einen Unterschied macht, der gewählte OB zu sein.
Ja, das macht ganz klar einen Unterschied. Die ganze Zeit war ich ja sozusagen nur der Interimsverwaltungschef. Mhm. Und jetzt habe ich eben ein Votum der Bürgerinnen und Bürger, das sehr deutlich ausgefallen ist. Und damit geht man natürlich mit einem ganz anderen Rückenwind an die Arbeit, als das bisher der Fall war.
Also es ist eine psychologische Stärkung, kann man sagen. Ist es denn auch tatsächlich in verwaltungstechnischer Sicht eine Verstärkung?
Ja, ich glaube, dass all die Jahre, in der ich kommissarisch die Amtsgeschäfte geführt habe, natürlich auch eine Unsicherheit in der Verwaltung vorhanden war, nämlich wie geht's denn an der Verwaltungsspitze weiter, weil ja immer wieder zwischendurch mal die Frage auftrat, kommt vielleicht der Rüdiger Schneidewind nochmal zurück, wird die Suspendierung aufgehoben, tritt der Ruhestand ein und so weiter. Das waren ja alles Fragen, die in der Verwaltung umhergingen und da herrschte sicherlich eine Unsicherheit auch. Und jetzt sind die Verhältnisse geklärt. Jetzt ist es ganz klar, dass ich die nächsten 10 Jahre Oberbürgermeister der Kreisen Universitätsstadt bin. Und deshalb glaube ich auch, dass die Verwaltung jetzt eben auch eine Klarheit hat, die sie sich die ganze Zeit eben auch gewünscht hätte.
Mhm. Im Homburger Stadtrat sind 7 Parteien vertreten. Da kann man schon von einer Zersplitterung sprechen. Macht das die Arbeit schwieriger bei Ihnen?
Selbstverständlich ist das eine schwierige Lage. Das heißt, jetzt gilt es zu sondieren, welche Mehrheiten hat man denn im Stadtrat, auf die man sich als Verwaltungschef verlassen kann. Denn das war ja auch bisher eher die Schwierigkeit, Projekte mit Tatkraft umzusetzen und durchzusetzen. Das ist jetzt das Gebot der Stunde, mal zu eruieren, mit wem oder mit welcher Mehrheit kann man denn die nächsten 5 Jahre die Geschicke der Stadt Homburg bestimmen.
Also dazu gewonnen und starke Fraktionen sind CDU und SPD im Homburger Stadtrat, aber auch die AfD hat Sitze dazu gewonnen. Wie halten Sie es da mit der Zusammenarbeit?
Also ganz klar, dass es mit der AfD keine aktive Zusammenarbeit gibt. Natürlich muss man als Verwaltungschef auch mit der AfD-Fraktion kommunizieren. Ich glaube, dass es ja Möglichkeiten, nicht nur ich glaube, es ist so, dass wir Mehrheiten zusammenstellen können ohne die AfD. Und deshalb bin ich da auch zuversichtlich, dass die AfD am Ende nicht das Zünglein an der Waage sein wird.
Warum halten Sie das so? Es gibt ja Bürger, die sagen, naja, das ist eine demokratisch gewählte Partei. Warum soll es da keine Zusammenarbeit geben mit der AfD?
Ja, Sie wissen, ich bin CDU-Politiker, da gibt es eben auch die Grundsatzbeschlüsse, die wir eben auf Ebene der Bundes-CDU eben haben. Und deshalb wird es keine aktive Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD geben. Und ich glaube, dass das nicht davon abhält, diese ja in den Stadtrat gewählten Stadtratsmitglieder ordentlich mit denen umzugehen und mit denen eben auch zu kommunizieren. Also man darf sich da nicht davon abschrecken lassen, nur weil die AfD vielleicht auch eine Idee gut findet, die man selbst in den Stadtrat einbringt, die deshalb dann zurückzuziehen, sondern dann muss die auch durchgehalten werden und muss dann auch so beschlossen werden, auch wenn die AfD dort zustimmt.
Homburg steht vor großen Herausforderungen, Industriearbeitsplätze stehen auf dem Spiel und die Innenstadt, das ist seit Jahren Thema, die Konkurrenz durch das Outlet in Zweibrücken, haben Sie da Ideen?
Ja, also die Transformation, die sich natürlich in Homburg, weil wir ja Automobilzulieferstandort sind, schon sehr deutlich auswirkt. Das haben Sie jetzt gerade noch mal auch gesehen an der Entscheidung bei Michelin. Und auch, man kann ja feststellen, dass bei den anderen Automobilzulieferbetrieben, bei den großen Arbeitsplätzen reduziert werden. Von daher ist das natürlich eine ganz gewichtige Aufgabe, denn ich will weiterhin, dass Homburg der zweitwichtigste Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort im Saarland ist und bleibt. Und deshalb ist das natürlich eine enorme Aufgabe und eine enorme Anstrengung. Aber ich habe da ja in den letzten 5 Jahren schon begonnen, damit entgegenzuwirken, indem wir eben Gewerbegebiete erschließen, die sehr großflächig sind. Das Stichwort ist eben Zunderbaum G9, das sogenannte Erdbeerland. Und da gelingt es uns hoffentlich, Betriebe anzusiedeln, die zukunftsfähige Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und da wird auch meine Kraft hingehen, dies zu realisieren.
Michael Forster, der jetzt gewählte Oberbürgermeister von Homburg, im Interview mit SR3. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Niedersachsen im Kreis Stade hat ein Landwirt beim Mähen einer Wiese eine Kinderleiche entdeckt. In der Nähe war vor mehr als 2 Monaten der 6-jährige Arian verschwunden. Endgültig geklärt ist die Identität des Kindes noch nicht, aber es gibt Hinweise, die die Vermutung nahelegen, dass es sich um den autistischen kleinen Jungen handelt. Der war ja am 22. April plötzlich verschwunden und wochenlang gesucht worden, weiß Jan Bastian Buck.
Das ist zum einen der Fundort des Leichnams. Der liegt nach Polizeiangaben in Berste-Estorf. Das ist etwa 3 Kilometer vom Wohnort des vermissten 6-jährigen Jungen entfernt. In dem Bereich war auch schon nach Arian gesucht worden. Der autistische Junge wird ja seit dem 22. April vermisst. Einsatzkräfte und freiwillige Helfer hatten an Land, aus der Luft und im Wasser gesucht. Zeitweise waren daran bis zu 1200 Menschen beteiligt. An Spekulationen, warum die Leiche dort nicht schon früher entdeckt worden war, will sich die Polizei nicht beteiligen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es laut einer Polizeisprecherin aber nicht. Man habe keine offensichtlichen Spuren von Fremdeinwirkungen festgestellt.
Der Körper ist in die Rechtsmedizin Hamburg überstellt worden jetzt und dort soll mittels DNA-Test die Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Auskünfte darüber und zu den Todesumständen wird es erst Ende der Woche geben. Sommerferien. In 3 Wochen geht's bei uns im Saarland damit los und viele Familien fahren dann in den Urlaub, um sich zu erholen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Alltag und seinen Sorgen, was das alles so mitbringt. Viele Familien machen das, aber nicht alle. Denn längst nicht alle Familien können sich den Urlaub leisten und gerade die, die es am nötigsten hätten, sich zu erholen, denen fällt's mitunter am schwersten. Ein Förderprogramm des Sozialministeriums soll da helfen. Familien, bei denen das Geld knapp ist, können einen Zuschuss für die Urlaubskasse bekommen. Mein Kollege SR3-Reporter Christoph Borgans hat sich informiert. Christoph, wie hoch ist denn dieser Zuschuss?
Ja, das sind 13 Euro pro Tag und pro Familienmitglied und nochmal ein extra Zuschuss bei Familien, die Kinder mit Behinderung haben. Und 13 Euro, das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber um das konkret zu machen, in einem Fall, von dem mir erzählt wurde, hat der Urlaub der Familie 1400 Euro gekostet und davon sind 500 Euro übernommen worden, also über ein Drittel. Mhm. Wichtig aber zu wissen ist, das Ganze gilt für Urlaube in Deutschland und im angrenzenden Ausland, sowie in Südtirol, nicht aber für Fernreisen. Und der Urlaub muss zwischen 4 und 21 Tagen lang sein.
Mhm. Und für wen kommt das in Frage überhaupt?
Also gedacht ist das für Familien, aber auch für Alleinerziehende, die im Saarland wohnen und die ein geringes Nettoeinkommen haben. Das heißt zum Beispiel eine Familie aus 2 Eltern und einem Kind, die dürfen höchstens 1800 Euro netto im Monat haben, damit sie den Zuschuss bekommen. Bei mehreren Kindern steigt das Ganze dann aber. Das heißt, im Zweifelsfall lohnt es sich, sich da beraten zu lassen. Und es gibt auch natürlich viele Sonderregelungen, zum Beispiel, dass Kinder, die noch eine Ausbildung machen, bis zum 25. Geburtstag noch mitfahren dürfen.
Mhm. Du hast gesagt, Familien sollten sich beraten lassen. Wo geht das?
Das geht bei den sogenannten Trägerverbänden und zu denen muss man sowieso hin, denn den Antrag kann man nicht alleine stellen, sondern man muss das über einen Verband tun. Zum Beispiel die AWO, die Caritas, die Diakonie, die ganzen Wohlfahrtsverbände oder auch der WAMP im Saarland, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Und da ist auch egal, wohin man geht und man muss da auch nicht vorher schon gewesen sein, sondern man muss einfach jetzt sich melden, anrufen, nach der Familienförderung fragen und dann erfährt man, welche Unterlagen man bekommt. Allerdings muss man das bald tun, denn der Antrag muss noch vor dem Urlaub beim Ministerium eingegangen sein.
Nehmen das denn viele in Anspruch, diesen Zuschuss zum Urlaub?
Wahrscheinlich nicht, denn beim WAMF hat mir die Geschäftsführerin gesagt, dass sie in diesem Jahr erst 2 Anträge bearbeitet hat und bei der AWO sind es auch wohl so nur 10 bis 20 pro Jahr. Und beide Verbände sagen, das liegt jetzt aber nicht daran, dass es keinen Bedarf gibt, sondern zum einen, dass viele davon nichts wissen und auch daran, dass man das Geld erst nach dem Urlaub bekommt und das ist eben auch eine Hürde für manche Menschen.
Urlaubszuschüsse für saarländische Familien mit geringem Einkommen, alle Infos dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite sr3.de.
Yeah.